Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder hier in Gnadenthal und zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind, euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der die Seinen liebte bis ans Ende. Amen. Wo Jesus hinkam, war immer was los. Begeisterung, Freude über Heilungen, Befreiung, Berufung, Umkehr, Vergebung der Sünden. Aber es gab auch Aufregung, Ablehnung, hintergründige Diskussionen. Gerade war es wieder um konstruierte Fangfragen gegangen. Wenn eine Frau auf Grundlage des Gesetzes 7-mal verheiratet war, wessen Frau wird sie bei der Auferstehung sein? So konnten nur Schriftgelehrte fragen, die nicht an die Auferstehung glauben. Aber Jesus entkommt ihrer Falle souverän. Ein Zeuge dieses Streites kommt anschließend auf Jesus zu, weil er bemerkt hatte, wie treffend Jesus argumentierte. Auch er ist ein Schriftgelehrter, aber wohl aus einer anderen Fraktion. Diese Situation wird von Markus, Matthäus und so ähnlich auch von Lukas beschrieben, aber hier in der ältesten Variante bei Markus kommt der fragende Schriftgelehrte am sympathischsten rüber. Er war beeindruckt von Jesus, war neugierig, wollte Klarheit haben über den Stellenwert der vielen, ja unglaublich vielen, 613 Gebote, die in ihrer Tora stehen und die normale Juden gar nicht alle behalten und einhalten können. Er traute es dem frommen Juden Jesus zu, dass der das sicher wisse. Er fragt Jesus also nach dem ersten Gebot, das es zu beachten gilt, und der Zusammenhang legt nahe, dass er hier nicht das erste der uns bekannten 10 Gebote meint, sondern das höchste, das wichtigste Gebot. Jesus geht sofort auf diese Frage ein und seine Antwort macht seine tiefe Verwurzelung in der Tradition des jüdischen Volkes deutlich. Er zitiert einfach 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und er nennt einen weiteren Vers, der wie ein unscheinbarer Nebensatz erscheint aus 3. Mose 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann fügt er noch hinzu, kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Bei Matthäus heißt es fast noch ein bisschen deutlicher, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Eigentlich sagt Jesus nichts Neues. Und zugleich ist es doch etwas radikal Neues, denn er fasst alle 613 Gebote im ganz einfachen Doppelgebot der Liebe zusammen. Damit benennt er die innere Mitte des mosaischen Gesetzes. Apropos Mitte, wenn irgendjemand hat herausgefunden, dass dieser Satz, dieser unscheinbar wirkende, fast Nebensatz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, genau in der Mitte der Tora steht. Wenn die Tora, das sind hier nur wenige Seiten, ein Buch wäre und man würde in der Mitte hineinstechen, genau das steht dann da. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus bringt die Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten auf den Punkt, eigentlich auf einen Doppelpunkt. Erstens Gott lieben, zweitens den Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist der Sinn aller Gebote Gottes für uns, damals und heute. Also mehr brauchst du über Gott nicht zu wissen. Da ist alles drin über Gott, das reicht völlig aus. Es ist ganz einfach. An mehr als an seine Liebe brauchst du nicht zu glauben. Mehr als bloß deinen Nächsten zu lieben brauchst du nicht zu vollbringen. Es ist doch ganz einfach. Nur Gott und deinen Nächsten lieben. Und tatsächlich sagt unser sympathischer Schriftgelehrter: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Und Jesus sagt am Ende dieses einvernehmlichen Gespräches mit warmherzigen Worten: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Aber jetzt sind wir dran. Erstens Gott lieben, zweitens den Nächsten lieben wie sich selbst. Mehr als bloß deinen Nächsten zu lieben, brauchst du nicht zu vollbringen. Ist das wirklich so einfach? Neulich hörte ich in einem Film den Satz: Die Liebe ist die schwierigste Sache auf der Welt. Der Mann, der diesen Satz sagte, hat doch irgendwie recht. Echt zu lieben, nur zu lieben, das kriegen wir nicht hin. Ich will Ihnen das nicht aufdrücken, ich bin permanent damit überfordert. Denn das Besondere kommt ja noch. Es heißt, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Denken oder mit deinem ganzen Denken. In anderen heißt es, von ganzem Gemüte, mit all deiner Kraft. Woher der Zusatz von ganzem Gemüt kommt, im Vergleich zum Ursprungstext im 5. Buch Mose, weiß ich nicht, aber das ist auch unerheblich. Mit oder ohne Gemüt, leben wir das? Schaffen wir das? Ich bemühe mich jedenfalls täglich, aber irgendetwas kommt mir immer dazwischen. Und ich fühle mich nur unvollkommen und oft genug enttäuscht über mich selbst. Ich wage gar nicht zu fragen, ob es hier noch jemandem so geht. Ich kenne immerhin einige, von denen würde ich behaupten, dass sie Gott wirklich von ganzem Herzen, ganz ungeteilt, mit all ihrer Kraft lieben. Ich aber scheitere, so sehr ich mich auch bemühe, natürlich auch daran, den Nächsten wie mich zu lieben. Da gibt es so viele Nächste und vor allem auch Fernste, die durchaus nicht liebenswert wirken. Immer noch staune ich über den ehemaligen Minister der Staatssicherheit der DDR, der 1989 vor der Volkskammer mit dem Brustton der Überzeugung sagte: Ich liebe doch alle Menschen. Oder auch der amerikanische Präsident, auf die Frage, ob er eine Botschaft für das ukrainische Volk habe, ruft: We love them. Ich hätte weder das eine noch das andere sagen können. Die alle lieben? Unmöglich. Und sogar lieben, wie ich mich selbst liebe. Liebe ich mich denn selbst? Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst. Als Vorsatz gut und schön, als Idee wunderbar. Aber dann auch noch mit ganzem Herzen und all meinen Kräften. Ist das in der Realität unserer Welt erfüllbar? Den Nächsten zu lieben wie sich selbst hat es in kein Wahlprogramm einer deutschen Partei geschafft. Und ich kann mir zurzeit gar nicht vorstellen, dass irgendeine aktuelle israelische Partei das auf ihrer To-Do-Liste hat. Allerdings gab es dort in Israel von 1977 bis 1981, die hieß Ahava, Liebe. Das waren noch Zeiten. Würde der Dialog zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten von heute genauso verlaufen, wie wir es hier gehört haben? Angesichts der Spaltung innerhalb der heutigen Bevölkerung Israels? Ich weiß nicht, ob die Frage angemessen, ob sie überhaupt erlaubt ist. Aber führen Sie sich einmal vor Augen, das israelische Parlamentsgebäude, die Knesset, ist eingerahmt von zwei bekannten Skulpturen. Zum einen von einer riesigen Menorah, dem siebenarmigen Leuchter, als Zeichen für das Licht Gottes, die Lampe Gottes. Auf der anderen Seite steht eine Steinmetzarbeit, die Rabbi Hillel den Älteren zeigt, der einen Mann belehrt. Die Inschrift auf der Skulptur gibt den Text der Belehrung wieder. Was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora, der Rest ist Auslegung. Geh und lerne. Nach den Parlamentsferien werden in der Knesset wieder harte Debatten über Krieg und Zerstörung, Vertreibung und neue Expansionspläne geführt werden. Wo bleiben die Bitten um Frieden an Gott? Ist das noch das Israel, das wir früher kannten und liebten? Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst? Ich bin heillos überfordert. Was will, was erwartet Jesus da von mir, von uns? Jesus zitiert die Tora. Es steht ja da so drin. Und die meisten von uns kennen sich in der Geschichte und in der Beziehung zwischen Gott und seinem jüdischen Volk gut aus. Es ist eine einzige Liebesgeschichte, aber es ist auch eine einmalige, verrückte, völlig einseitige, auch immer wieder enttäuschende Liebesgeschichte. Gott liebt sein Volk Israel, und ich muss jetzt einfach menschliche Begriffe hier verwenden. Er liebt es von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft. Immer und immer wieder. Er lässt nicht locker. Er liebt und liebt. Doch sein Volk erwidert das nicht oder nur halbherzig, rennt immer wieder von ihm weg, enttäuscht ihn, läuft falschen Göttern nach, begeht Ehebruch, übertritt alle Gebote, will selbst Gott sein, spottet über ihn, verachtet ihn. Propheten mahnen vergeblich, das Volk kündigt immer wieder den Bund mit ihm auf. Es gibt dort keine echte, ganze Liebe zu Gott. Und Gott, was tut der? In der Losung von gestern zum Beispiel heißt es, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Gott ist nicht beleidigt und kündigt den Bund nicht auf. Er bleibt ganz er selbst, er liebt dennoch sein Volk weiterhin. Unglaublich. So sehr sie ihn auch enttäuschen, seiner Liebe spotten, ihm den Rücken kehren, Gott bleibt sich treu und liebt sie konsequent weiter, immer weiter. Kann man so in dieser Welt bestehen? Kann Gott so bestehen in dieser verrückten Welt? Ja, Gott besteht darauf und sagt uns, nur so ist echtes Leben möglich. Er ist es, nur er, der wirklich mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all seiner Kraft zur Liebe fähig ist, zunächst zu seinem Volk, dann zu allen Menschen ohne Unterlass, ohne Wenn und Aber, ohne jede Vorbedingung, wirklich mit all seiner Kraft. So ist Gott. Das wissen die Juden im alten Bund mit Gott. Und so ist es auch wirklich ein passender Predigttext für den Israelsonntag. Er erinnert uns an diesen unverbrüchlichen jüdischen und unverbrüchliche jüdische Wurzeln unseres christlichen Glaubens, zeigt, dass Juden und Christen eine zusammengehörende Einheit bilden könnten. Denn Jesus will uns im neuen Bund auch mitteilen, was der gemeinsame Bund zwischen Gott und allen Menschen ist. Und auf den Punkt gebracht heißt das, nur Gott lebt mit aller Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Liebe beginnt in Gott, nirgendwo anders. Doch sich das einfach sagen und gefallen zu lassen, ist ganz wichtig auch für unseren Glauben. Nach Jesus haben es uns andere Juden in der Bibel eingeschärft, zum Beispiel Johannes. Der schreibt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Gott ist die Liebe. Lasst uns also lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oder auch der Jude Paulus sagt in seinem hohen Lied der Liebe am Ende, nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe kann nicht getoppt werden, nicht überboten werden. Was gibt es Größeres, Tieferes, Höheres als sie? Wahre und echte Liebe ist wie eine Anzahlung auf das ewige Leben, die wir jetzt schon in unserer lieblosen und verrückten Welt erfahren dürfen. Diese Liebe kann ein Stück Jenseits im Diesseits werden, im Hier und Jetzt, so etwas wie der Himmel auf Erden. Ja, Liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele ist Erfüllung, tiefstes Ziel unseres Lebens. Gott in mir und ich in Gott, er und ich, du und er untrennbar vereint, Gott und ich und alle Menschen miteinander in Liebe verbunden. Hier in Gnadenthal geht es ja noch leicht, sich das vorzustellen. Im Hochhaus meiner Mutter in Berlin ist das eine echte Herausforderung, wen man da alles von Herzen lieben soll. Muss man da nicht scheitern? Ist dieser harte innere Kern aller Gebote Gottes an uns im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst wirklich tauglich für unsere Welt oder nur etwas für weltfremde Gutmenschen und Träumer, die von der Realität und den Gesetzen dieser Welt keine Ahnung haben? In einem neueren Kirchenlied gibt es den Satz, Gott will mit uns die Erde verwandeln. Aber angesichts der politischen Situation stehe, glaube ich, nicht nur ich in der Gefahr, immer wieder auch kurz vor der Verzweiflung zu sein. Aber wir dürfen auch wissen, wir sind alle, jeder und jede einzelne von uns, geliebte Geschöpfe Gottes. Wir sind Geliebte und wenn uns auch keiner, gar keiner lieben sollte, stimmt es trotzdem. Gott liebt uns. Und deshalb sollten wir weiter versuchen, über die Brücke des Vertrauens zu gehen. Einen neuen Anfang in einer Haltung der Liebe machen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Durch die kraftvolle Spannung zwischen der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes, sagt Jesus am Ende zu dem Schriftgelehrten. Vielleicht gar zu mir, zu uns allen hier. Reich Gottes auf Erden. Liebe und tu, was du willst, sagt der alte Kirchenvater Augustin. Liebe und tu, was du willst, es ist alles richtig, wenn du nur von ganzem Herzen liebst. Und die Welt verwandelt sich hin zu Gott. Und diese Liebe Gottes, die weiter reicht, als wir uns vorstellen können, wirke an euch und durch euch auf eurem Weg durch die Welt. Amen.